Herr Dr. Wolle, Sie leiten das DDR-Museum in Berlin. Sie haben diese Ausstellung konzipiert, Leseland DDR, die jetzt hier in Oldenburg in der Landesbibliothek zu sehen ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man Museumsleiter ist und muss so eine Ausstellung zusammenstellen, dann hat man schon die Qual der Wahl.
Das ist richtig. Die Ausstellung wurde aber nicht von unserem Museum zusammengestellt, sondern von der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das ist ein gewisser Unterschied. Und das hat mit Museum auch hier nicht allzu viel zu tun. Es ist eine Plakatausstellung. Die Grundidee ist also eine andere. Im Museum stellen wir vor allen Dingen dreidimensionale, authentische Objekte aus. In der Dauerausstellung, aber auch in der Wechselausstellung, in Sonderausstellung. Und hier können Sie nur Bilder bewundern und Texte dazu. Aber der springende Punkt hierbei ist, das ist keine Wanderausstellung, die jetzt von Ort zu Ort wandert, ja, weiß ich was, von Oldenburg nach Emden und von Emden nach Kiel oder so, sondern das kann jeder bestellen. Jeder kann sich für ein geringes Entgelt diese Plakate bestellen, entweder als Originalplakat oder auch virtuell. Speziell im Ausland ist es natürlich praktischer, wenn man es eigentlich über Computer bekommt und dann bei sich zu Hause ausdruckt und wird dann vor Ort gezeigt. Und so haben wir, weiß ich, viele hundert Ausstellungs, diese Plakatausstellung Leseland DDR schon in alle Welt verschickt, in vielen Sprachen. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, wie viel wir sind, aber das müsste schon so weit über, müsste so gegen 1000 gehen. Vor allen Dingen wird es genutzt, wie hier, von Bibliotheken im Foyer, von Goethe-Instituten international, von Universitäten, wo es eine Fakultät gibt für deutsche Literatur oder für Germanistik. In San Francisco zum Beispiel, Sao Paulo, Singapur und so weiter. In den entsprechenden Sprachen, das wird dann übersetzt. Und ja, so geht das rund um die Welt. Und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, wie ich erwähnt hatte, die macht da immer mal wieder was Neues. Ist jetzt von mir gestaltet, ist es jetzt die fünfte Ausstellung. Und die sechste ist in Arbeit.
Es sind ja auch eine ganze Menge Bücher hier ausgestellt, die man sich anschauen kann in den Vitrinen. Ich sehe hier zum Beispiel Kinderbücher vor mir. Was war das Besondere an der DDR-Literatur?
Ich sage noch was zu den Büchern, die ausgestellt sind. Da bin ich unschuldig dran, obwohl die Auswahl sehr gut ist. Das macht die sogenannte Peter-Sodan-Bibliothek. Peter Sodan, ein ziemlich bekannter Schauspieler, auch aus der DDR noch, hat auch in der DDR im Knast gesessen, was ihm heute nicht hindert, ein sehr positives Verhältnis zur Linkspartei zu haben. Aber das ist seine Sache. Die hat in einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt, will jetzt nicht lügen, kann auch Thüringen sein, aber jedenfalls in der Ex-DDR, hatte der angesichts der großen Vernichtung von DDR-Büchern gesagt, ich sammle die einfach mal in der großen Halle und man kann sie bei mir bestellen. Also der ist so ein großer Bücherretter und wir arbeiten mit dem zusammen, also mit der Stiftung. Und wenn man möchte, kann man da kartonweise Bücher bestellen. Ja, man kann auch einzelne Bücher bestellen, die sind sehr preiswert übrigens. Oder eben ganze Kartons von Kinderbüchern. Aber jetzt zu den Kinderbüchern. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Da werde ich auch nachher in meinem Vortrag drauf eingehen. Kinderbücher aus der DDR sind wirklich was Besonderes. Die waren sehr schön, pädagogisch wertvoll, ästhetisch gut gestaltet und auch preiswert. Das ist überhaupt eine Sache, die sich durchzieht durch die gesamte Bücherwelt der DDR. Faktisch waren die Bücher finanziell gestützt, also subventioniert, weil Staat und Partei und Regierung großen Wert darauf legte, dass sich die Bildung verbreitet und dass die jungen Menschen im rechten Sinne erzogen werden. Das heißt, diese vielen Kinderbücher haben einen doppelten Aspekt. Zum einen sind sie natürlich zum Teil auch die reine Propaganda, Erziehung zum sozialistischen Menschen. Hier liegt zum Beispiel auch aus, das ursprüngliche Trompeterbuch, deswegen heißt nur der kleine Trompeter, also eine mythische Gestalt aus der Geschichte der KPD. Manche werden vielleicht das Lied vom kleinen Trompeter kennen, aber hier in Oldenburg ist das nicht so verbreitet, aber in der DDR kennt das jeder, das Lied vom kleinen Trompeter. Kurzum, da wird die reinste Geschichtspropaganda der SED verbreitet, aber eben nicht nur. Es gibt da auch in dieser Trompeterreihe sehr, ich sag's noch mal, schön gemachte, pädagogisch wertvolle, gut geschriebene, von wichtigen Schriftstellern auch geschriebene Kinderbücher. Gab es natürlich im Westen auch, aber in der DDR hatte das eine ganz spezielle Bedeutung. Wie kam das eigentlich, dass die so schön sind, die Kinderbücher, und gleichzeitig so billig? Weil, nach meiner Erfahrung, sich manche Schriftsteller, aber auch viele Verlagsleute, Illustratoren, Buchgestalter, da sozusagen bisschen hineingeflüchtet hatten. Die hatten das satt, irgendwelche Parteiaufträge zu erfüllen, und sagten, jetzt machen wir mal schöne Kinderbücher. Und unter uns gesagt, man konnte auch ganz gut damit verdienen, mit Kinderbüchern, weil die in jeder Kindergeneration immer neu herausgegeben werden. Also das war noch so ein Geheimtipp. Ja, Kinderbücher werden veralten nicht, die kommen jedes Jahr Neues raus. Ganz besonders bemerkenswert, das liegt hier leider nicht aus, sind die Bücher von Professor Werner Klemke. Der hat Grimms Märchen illustriert und vieles andere. Wie gesagt, wir haben hier zwei Vitrinen mit Kinderbüchern, die kann man sich anschauen. Und was besonders ist, viele von diesen Kinderbüchern werden auch heute wieder aufgelegt. Die haben die Lizenzrechte gekauft, andere Verlage, und legen die immer wieder auf. Und die werden so von Eltern und Großeltern inzwischen gerne gekauft. Das sind die Bücher, die sie teilweise selbst noch gelesen hatten vor 30 oder 40 oder 50 Jahren. Oder die Bücher auch, die sie ihren Kindern vorgelesen haben. Ich kenne da manche Bücher also fast auswendig, weil die immer wieder das Gleiche hören wollten. Das ist klar. Und daher weiß ich auch, dass es da viele schöne Bücher gibt. Auch interessanterweise viele Übersetzungen aus dem Russischen vor allen Dingen. Das ist eine nächste interessante Frage. Aber ja.
Also ich kann das auf jeden Fall der schönen Gestaltung bestätigen. Ich hatte mal eine sehr schöne Ausgabe von Moby Dick aus den 60er Jahren aus der DDR. Die war auch fantastisch illustriert, großartig. Es hat ja auch all diese Dinge gegeben von Robert Louis Stevenson und Schatzinsel und solche amerikanischen Klassiker der amerikanischen Abenteuerliteratur oder so, die gab es dann auch. Wo war die Grenze, die kulturelle, was also übersetzt und publiziert wurde in der DDR und was nicht?
Also die DDR hatte sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, die gesamte Weltliteratur zu präsentieren. Das war das Schlagwort von der gebildeten Nation, und von Anfang an legte man einen großen Wert darauf, Weltliteratur im großen Umfang zu verlegen. Amerikanische Literatur ebenso wie chinesische oder japanische oder antike Autoren, das gesamte Spektrum war vorhanden. Es gab nur eine ganze Reihe von, wie soll ich sagen, Schranken. Weniger im Bereich der Belletristik, dann nur, wenn die Autoren in irgendeiner Weise sich ausgesprochen gegen die Sowjetunion ausgesprochen hatten oder gegen den Sozialismus. Das waren dann vor allen Dingen die Dissidenten aus der Sowjetunion, die ja hier im Westen sehr viel publiziert und auch gelesen wurden und wo sich auch manches Buch dann in den Osten verirrte oder ja, eben doch ankam, trotz aller Kontrollen und Beschränkungen. Nehmen wir mal Solzhenitsyn als Beispiel oder eine ganze Reihe von anderen Autoren. Das betraf auch Autoren aus Polen, aus der Tschechoslowakei. Milan Kundera beispielsweise wurde natürlich überhaupt nicht verlegt, weil der nun konterrevolutionär war im Sinne der tschechoslowakischen Partei und Staatsführung und dann ja auch im Exil in Frankreich lebte, wo er heute noch lebt. Das gab es alles nicht. Oder Autoren, das betrifft dann in der Regel Autoren so von aktuell politischen Büchern, philosophische Bücher. Also das war alles, die waren alle Personen non grata, ja, also diese ganzen Autoren. Es war ein bisschen hin und her auch, ja. Nehmen wir mal als Beispiel Heinrich Böll. Heinrich Böll war immer gefragt, wenn er Bücher schrieb über die Zustände hier in Westdeutschland. Besonders in Köln, im Rheinland, im katholischen Rheinland. Und das hatte er sehr, sehr kritisch gesehen. Auch die Rolle der Bild-Zeitung beispielsweise, die verlorene Ehre der Katharina Blum und solche Bücher, die hat natürlich die DDR nach Möglichkeit übernommen, gedruckt. Und das war auch dem Heinrich Böll sehr recht. Ja. Nicht, weil er da viel Geld verdient hätte. Ich glaube, da hat er wenig bekommen oder gar nicht. Oder Ostgeld, das weiß ich nicht ganz genau. Aber der war natürlich interessiert, als deutscher Autor präsent zu sein, auch in der DDR, wie viele andere auch. Aber wenn er zum Beispiel sich positiv über Solzhenitsyn geäußert hat, was er ja getan hat, hat er sogar nach der Ausweisung von Solzhenitsyn ihn einige Tage da in seinem Haus beherbergt. Kurzum, dann war er wieder der böse Böll. Und pikanterweise ist ein sehr, sehr kritisches Buch von Heinrich Böll, da wird sich hier mancher daran erinnern, Ansichten eines Clowns, wirklich ziemlich scharf abrechnet, gerade mit der katholischen Moral, die in 15 Jahren hierzulande sehr dominant war. Das konnte nun nicht in der DDR erscheinen, weil er da macht da zum Schluss so eine etwas flapsig-ironische Bemerkung über die DDR. Ein paar Sätze nur, es spielt auch eigentlich überhaupt keine Rolle, aber das ist tatsächlich, da führte kein Weg mehr ran. Das ging da um Ulbricht und Ulbrichts merkwürdige Sprache, das war Sächsisch, das gab da also Dialektkomiker, die sowas nachahmen konnten, war auch gefährlich. Nein, da führt dann kein Weg mehr ran, das konnte es und durfte es nicht geben. Oder auch die Schriftsteller, die aus der DDR ausgereist waren, das war ja seit 1976 ein ganzer Schwung, die waren alle durchgängig dann nicht erlaubte Importware. Da gab es hier und da mal eine kleine Ausnahme in der allerletzten Zeit der DDR, zum Beispiel bezogen auf Uwe Jonsson, der ja in den Westen gegangen war, 1957, glaube ich, oder 58. Da fing man an, da irgendwie doch ihn, der war nun lange tot, ja, als wichtigen deutschen Autoren anzuerkennen. Und zu manchen Autoren führte eben erst auch ein langer Weg, das betraf so die Klassiker der modernen Literatur. Kafka war immer so umstritten. Kafka spielte eine besondere Rolle. Es ist zwar in der DDR gekommen, aber erst verspätet und sehr halbherzig und in niedrigen Auflagen. Oder Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, oder James Joyce, Ulysses. Das hinkte so ein bisschen immer hinterher. Es gab lange Kämpfe und es gab viele Leute in den Verlagen und in den Kulturinstanzen auch, die sich da immer drum bemühten. Das war also immer wieder von Neuem ein Kampf um jedes Buch und jeden Autor, ob denn erlaubt ist oder genehmigt. Also wie gesagt, es gab Sachen wie erwähnten Moby Dick von Herman Melville, der war unbedenklich. Der konnte sich natürlich noch nichts Negatives über die Sowjetunion sagen, was es die noch nicht gab damals. Oder Jack London kam auch sehr viel, der war sogar ausgesprochen, sagen wir mal, sehr stark gefördert. Und es gab viele, sagen wir mal so allgemeiner ausgedrückt, man beförderte viele Schriftsteller, die so als politisch links galten. Zum Beispiel Jack London. Für amerikanische Verhältnisse war der wirklich sehr, sehr linksgerichtet. So, das ist jetzt die Sache mit den verbotenen und erlaubten Büchern. Wie gesagt, das Verbotene war natürlich besonders interessant, da war es vollkommen klar. Ja. Und es gab immer eine Grauzone von Büchern, die zwar irgendwie dann gekommen sind in Verlagen der DDR, aber die Auflagen waren viel zu gering, die wurden faktisch nur am Ladentisch verkauft. Da habe ich hier Stefan Zweig als Beispiel aufgespießt auf einer Tafel, wo das der Fall war. Es kam einiges, das ist so eine Ermessensfrage immer. Und manchmal fragt man sich auch, warum das eine möglich war und das andere nicht und so weiter. Also zum Beispiel die Stefan Zweig Memoiren. Die Welt von gestern sind in der DDR erschienen. Es war nicht zu bekommen, weil natürlich alle sich raufstürzten. Und es war natürlich für die DDR-Bürger, für die Menschen in der DDR, wiederum politisch bedenklich, weil in diesem Buch konnte man lesen, wie der junge Stefan Zweig, der reist nach Paris, der reist nach London, der reist nach Italien, der reist sonst wohin, später nicht mehr ganz freiwillig als Emigrant, aber schon als junger Mann hat er die halbe Welt kennengelernt, ja, und ich las das damals auch so, in der Bibliothek hatte ich das bekommen, ja, und dachte, mein Gott, ja, also es geht um die Zeit vor 1914, ja, um die Zeit vor 1914, was war das zum Teil für eine freie Zeit, wo man durch die Welt reisen konnte, und das ist auch ein Aspekt, den ich auch in einer der Texte hier hervorhebe, dass natürlich und das für viele Leser der DDR auch eine Art Flucht gewesen ist oder eine Art Ersatzhandlung. Wenn man selber nicht nach Paris reisen konnte, und wir konnten ja faktisch nicht reisen, nur ein winziger, ausgewählter Kreis von Leuten durfte da mal gelegentlich eine kleine Reise machen, der normale DDR-Bürger überhaupt nicht. Ja, der las dann, ich habe das Beispiel wohl Balzac gewählt oder Zola, um da Paris kennenzulernen oder um Venedig kennenzulernen, lasst man vielleicht die Memoiren von Casanova, die dann in der DDR erschienen waren, auch so eine Bückware, ja, diese 12-Bände-Ausgabe von den Casanova-Memoiren.
Wie meinen Sie das? Bückware?
Ja, das ist ein allgemeiner Begriff, den muss man wahrscheinlich inzwischen erklären. Die gewisse Erinnerung an DDR, aber in der DDR betraf das sehr viele Produkte, ja. Und sagen fast alle, aber eben doch sehr viele. Man wusste nie genau, bekam man die Sachen nicht. Man musste nachfragen, man musste wissen, wann geliefert wird. Das war immer so ein System von Jägern und Sammlern. Gut, und Bückware heißt, dass die Verkäuferin oder der Verkäufer theoretisch auch, sich dann bückt, unter den Ladentisch was vorholt. Und so war das eben auch in den Buchhandlungen. Ich war ja selbst Buchhändler von Beruf, wenn ich auch bloß relativ kurze Zeit den Beruf ausgeübt habe. Musste dann studieren natürlich, aber es ist ein schöner Beruf, aber vor allen Dingen, man hat dann auf einmal viele Freunde gehabt und Bekannte, die kamen, hast du mal was von Stefan Zweig oder von Hermann Hesse oder von Rilke oder was auch immer so. Das waren so die Titel, die zwar theoretisch gegeben hat, aber nichts zu bekommen waren. Dann sagte man, warte einen Moment, ich gucke mal in meinem Geheimfach und bückte mich dann und holte das von unten herauf. Das ist also so Bücher als Bückware. Der Buchhändler macht sozusagen eine tiefe Verbeugung vor der Literatur. So habe ich das interpretiert.
Was kam in den Giftschrank und wie ist das gemeint?
Ja, also das ist eine sehr konkrete Sache. In den größeren wissenschaftlichen Bibliotheken gab es auch politisch gefährliche, toxische Literatur. Also wie ich schon sagte, das betraf alles, was irgendwie kritisch sich gegenüber der DDR, dem Sozialismus, der Sowjetunion, dem sozialistischen Lager irgendwie geäußert hat. Das war alles verboten, ganz klar. Das durfte weder eingeführt werden, noch verkauft werden, noch verlegt werden. Teilweise war sogar der Besitz regelrecht strafbar. Wenn man da auch in den letzten Jahren etwas vorsichtiger war, so schlimm wie in den 50er Jahren war es nicht mehr in den letzten Jahren, aber es war strafbar. Ich kenne also selbst Leute, die wegen Orwell 1984 im Knast gesessen haben. Kurz und gut. Und diese Bücher wurden von den größeren wissenschaftlichen Bibliotheken ja auch gekauft. Oder die hatten sogar ein Pflichtexemplarrecht, wie die Deutsche Bücherei in Leipzig. Und das politisch Bedenkliche im Sinne der Staatsführung kam dann in den Giftschrank. Und um den Giftschrank, um die Bücher des Giftschranks zu benutzen, auszuborgen für einen Lesesaal oder auch um sie mit nach rauszunehmen, brauchte man ein Zertifikat vom Betrieb oder von der Universität, wo dann drin stand, also Herr sowieso oder Frau sowieso ist berechtigt, die wissenschaftliche Literatur, wie es dann immer formuliert war, das oblag jetzt dem einzelnen Zertifikataussteller zu benutzen. Und mit diesem Giftschein konnte man dann die Giftschrankliteratur tatsächlich benutzen. Ich hatte es also zum Schluss, dass als Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften sozusagen das große Privileg, in diesem Giftlesesaal in der Staatsbibliothek nicht nur all diese Bücher zu bekommen, die mich ja nicht alle brennend interessiert haben, von denen ich auch viel gelesen habe damals, sondern auch in Zeitungen und Zeitschriften. Konnte man hingehen und FAZ lesen und die Zeit und Süddeutsche Zeitung und so. Den Spaß habe ich mir nun so etwa einmal in der Woche gemacht, um mich so politisch zu informieren. Denn das war tatsächlich in der DDR-Situation für mich persönlich sozusagen die große Furcht, geistig zurückzubleiben durch die Isolation. Natürlich hatte man sehr viel Information über Rundfunk und Fernsehen, das ist ganz klar. Aber deswegen habe ich ganz gerne eben, um nicht so das Gefühl zu haben, irgendwie in einer geistigen Provinz intellektuell zu verkümmern, sehr gerne eben die Tageszeitung gelesen, also speziell also die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung. Der Spiegel war allerdings so bedenklich, dass sie ihn nicht mal mehr im Giftschrank hatten. Das war nach dieser ominösen Veröffentlichung eines bundesdemokratischer Kommunisten im Spiegel, war er so toxisch eingestuft, dass selbst die wenigen Exemplare, die ausgewählte Institutionen bekommen haben, wie Zentralkomitee der SED oder die Redaktion vom Neuen Deutschland oder so. Selbst die bekamen dann den nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht hatte Karl Eduard von Schnitzler das Sonderprivileg, den Spiegel am Kiosk, der ist alle mehr im Westen als im Osten gewesen. Aber der war dann so toxisch, ja, feindlich. Also, aber die normale Tageszeitung konnte man nicht bekommen, die man sonst in der DDR wirklich nicht bekam. Also muss ich wirklich sagen, da waren sie auch strenge bis fast zum Schluss, bis fast zum letzten Tag. Also an der Grenze wurden alle Datenträger beschlagnahmt. Natürlich hatten manche dann so unter die Jacke irgendwas versteckt, aber da fehlte den meisten auch so der Mut. Ja? Die zeichneten sich nicht durch übergroße Kühnheit aus, unsere Westfreunde. Ah, wenn das da rauskommt, und das sind ja auch Gesetze hier in der DDR. So war das, ja. Aber hier und da verbreitet sich auch nochmal ein Spiegel oder sowas in der Art.
Bücher haben wir nicht geschmuggelt. Was die Leute von uns wollten, wenn wir in die DDR gefahren sind, waren Quelle- und Otto-Kataloge und Modezeitschriften.
Ja, das stimmt, ja. Also das ist auch so ein Aspekt, der ist auch berücksichtigt im Leseland. Wir reden hier nicht nur über hohe Literatur und über hochvergeistigte philosophische Bücher, sondern wir reden auch über Kochbücher, die sehr beliebt waren, sehr viel gelesen wurden, sehr viel verkauft wurden und heute noch verkauft werden. Ja, das ist auch Verlag für die Frau. Oder Verlag der Frau, Entschuldigung. Der Verlag der Frau bringt die bis heute raus, diese klassischen DDR-Kochbücher. Die sind natürlich leicht geändert und werden aber gerne gelesen. Und die alten Kochbücher, wie auch Haushaltsbücher, Benimmbücher, Ratgeberbücher, sind für uns heute eine ganz exzellente historische Quelle. Ja, gerade die Kochbücher, da wird man auch oft gefragt, wie war so die DDR-Küche? Und in vielen Küchen steht eben, diese alten Kochbücher stehen heute in vielen Küchen noch rum, teilweise noch so mit den Einlegezetteln. Wir haben zu Hause so ein Exemplar, was die Uroma immer hatte. Und die schrieb dann immer so Zettel rein und dann schrieb sie dann so ihre eigenen Rezepte und ihre eigenen Kochtipps mit auf. Denn vieles stand zwar im Kochbuch, aber war nur wiederum im Gemüseladen nicht zu bekommen. Ja, das ist ganz klar. Insofern ist an diese Art von Büchern auch gedacht. Und natürlich Kataloge, ja. Die wurden allerdings auch aus den Paketen rausgenommen, die Kataloge, ja. Aber das haben sich eben viele angeguckt, so wie Märchenbücher. Das fand ich auch ganz putzig, ja. Das ist wirklich, ja, die guckten sich dann an, was es da alles so zu kaufen. Konnten sie sich ja selber überhaupt nicht kaufen, ja. Aber guckten sich das so an, wie so, naja, wie ein Märchenbuch eben, was es so alles zu kaufen gibt oder eben nicht zu kriegen ist in der DDR oder nur unter allergrößten Schwierigkeiten im Intershop, wenn man ein bisschen Westgeld hatte oder so, ja, das stimmt, also diese Kataloge, die sind nur nicht berücksichtigt, weil es geht ja nicht darum, um die Bücher sozusagen, sind ja keine richtigen Bücher, ja, diese Kataloge.